Ja, Freude hat viel auch mit Vorfreude zu tun. Und Vorfreude, da sind wir schon bei Weihnachten. Immer wieder ein Fest, auf das manche sich freuen. Für manche ist es auch ein Moment der Routine, wo man sagt, okay, das kriegen wir auch noch hin, haben wir schon die letzten Jahre gut geschafft. Aber gerade für Kinder ist das was Besonderes. Ich weiß, meine Vorbereitung auf Weihnachten bestand früher öfter darin, auch zu schauen, wo die ganzen Weihnachtsgeschenke gelagert sind. Und war manchmal auch erfolgreich. Ich habe über den Adventskranz nachgedacht. Wenn wir uns anschauen, wo dieser Adventskranz herkommt, dann kommt der aus der Vorfreude der Kinder im sogenannten Rauen Haus, einem Rettungsdorf von Johann Hinrich Wiechern gegründet. Hamburg, 60% der Hamburger lebten damals in Armut. Es gab also viele verwaiste, verwahrloste Kinder und er hat sich um die gekümmert. Und die haben gemerkt, Weihnachten, das ist ein ganz besonderes Ereignis, besonders schönes Fest. Und wann ist das endlich? Das kennen manche so vom Autofahren, wenn gefragt wird, wann kommen wir endlich an? Man sagt, ja, noch ist ziemlich viel Strecke unterwegs. Und Johann Hinrich Wiechern kam auf die Idee und hat ein altes Rad genommen und hat 4 große Kerzen draufgestellt und 19 kleine Kerzen. Wir haben heute Adventskalender, an dem immer 24 Türchen sind. Es fängt immer am 1. Dezember an. Aber damals fing der Adventskranz immer mit dem ersten Adventssonntag an. Und bis Heiligabend waren es damals 1839 insgesamt 23 Tage. Und es gab also diese 19 kleinen Kerzen und es gab die großen weißen Kerzen. Und die Kinder konnten sehen, wir kommen immer ein Stück weiter voran. Wir kommen dichter auf Weihnachten zu. Ganz nebenbei auch ganz gute Übung für Mathematik, für die Kleineren, das Zählen lernen, aber auch die Frage, was machen wir mit diesem Warten und was machen wir mit der Vorfreude? Wie füllen wir das? Ich weiß nicht, was Sie für ein Wartetyp sind. Ich bin kein guter Warter. Im Wartezimmer, da schaue ich immer, wie viele Leute sitzen schon drin. Wenn jeder so und so viele Minuten braucht, wann bin ich dann endlich dran? Und füll die Zeit einfach nur damit, dass ich denke, es geht doch hoffentlich rum. Man kann die Zeit aber auch viel sinnvoller nutzen. Was lesen, beten, die Zeit nutzen. Und in unserer heutigen Predigt ist der 4. Teil Maria, der Weg der Mutter des Herrn. Wir haben ja so ein Buch als Inspiration im Hintergrund. Da geht es auch um einen Menschen, der gewartet hat auf den Erlöser. Aber zunächst geht es um Maria, es geht um Josef und es geht um Jesus. In unserem Predigttext ist Jesus bereits geboren. Es war üblich, also Maria und Josef und Jesus war noch in Bethlehem und es war vom Gesetz des Mose vorgesehen, dass man 40 Tage Wartezeit hat und dann das Kind, den Erstgeborenen, in den Tempel bringt, um ihn auszulösen und so war es gewesen, ungefähr 10 Kilometer. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut bei Google Maps. Man kann es auch mit 9 Kilometer schaffen, aber ich weiß nicht genau, wo die Herberge war. Also 10 Kilometer zu Fuß oder mit dem Esel, wie auch immer. Und dort konnte man dann das Opfer darbringen. Interessant, vorgesehen war eigentlich ein Lamm, das man opferte. In unserem Fall opferten sie Tauben. Das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus nicht im Wohlstand aufgewachsen ist, sondern dass Maria und Josef kapitalmäßig relativ eng geschnürt waren. Und das ist auch ganz interessant, wird später noch eine Rolle spielen. Rolle spielen, ich habe es am Anfang vergessen zu sagen. Wir hatten draußen heute Nacht -12 Grad. Auch wenn hier geheizt wird, ist ein bisschen kühl. Wenn es zu kalt wird und ich kriege ein kleines Handzeichen von jemandem, dann kann ich kürzer werden, okay? Und dann nehme ich drauf Rücksicht. Fabian hinten tanzt schon, aber der hat eine dicke Jacke an. Also ist auch hart im Nehmen, kenne ich. Ja, wir haben es zu tun mit jemandem, der von der Sehnsucht erfüllt war. Jesus, den Befreier. Oder wenn wir den Wochenspruch aufgreifen, auch den, der Freude schenkt, Freude bringt, zu begegnen. Und er hatte durch den Heiligen Geist mitgeteilt bekommen, dass das was wird. Er wird Jesus persönlich kennenlernen. Und ich lese den Text aus Lukas 2, Verse 25 bis 35. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden, und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Am Anfang der Begegnung steht Simeon. Wir wissen relativ wenig von ihm. Es gibt viele, die davon ausgehen, dass er sehr alt war, weil das Thema Sterben eine gewisse Rolle spielte. Aber es wird über sein Alter letztendlich nichts gesagt. Wir wissen aber, dass er körperlich so fit war, dass er erstens selber in den Tempel gehen konnte, zweitens Jesus, 6 Wochen alt ungefähr, auf dem Arm tragen konnte. Und wenn er jetzt zu gebrechlich gewesen wäre, hätte Maria wahrscheinlich Jesus ihm nicht überlassen. Insofern bringt er einige körperliche Fitness mit. Sein Alter ist unbekannt, sein Beruf ist unbekannt. Was auch unbekannt ist, was hat er mit Gott erlebt auf seinem Lebensweg? Auch das wird uns nicht berichtet. Was uns aber berichtet wird, ist, er hielt die Gebote Gottes, vertraute ganz auf Gott, wartete auf den Retter. Und er hatte die Zusage Gottes, dass er nicht sterben werde, bevor er den Retter gesehen hat. Worauf es ankommt: Wir erfahren wenig über diesen Simeon, und im Zentrum steht die Beziehung zu Gott. Wie ist er auf Gott ausgerichtet? Wie setzt er das um, was Gott mit ihm vorhat? Und interessant wäre es mal, wenn jeder für sich notieren würde: Was soll denn mal über mich gesagt werden? Was ist das, was mein Leben und was mein Glauben auf den Punkt bringt? Und Glauben auf den Punkt bringen, da haben manche so im Hinterkopf: Ja, Glauben ist doch eine hochkomplizierte Sache. Man muss doch relativ viel wissen, um richtig glauben zu können. Muss man alte Sprachen lernen, da werden Theologen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bemüht. Da geht es dann plötzlich um implizite, explizite Christologie, Christologie von oben und unten und Texte, bei denen man froh ist, wenn man wenigstens die Überschrift verstanden hat. Und es gibt welche, die sagen: Herr, Christsein ist doch viel zu kompliziert. Und die Botschaft Jesu ist: Nein, die Botschaft ist einfach. Das ist die Botschaft, die Simeon transportiert: Begegne Jesus, begegne Gott. Wenn ich so zurückblicke, für mich war der Schlüsselpunkt in meiner Beziehung mit 6 Jahren. Da habe ich begriffen, Gott will persönlich mit mir Kontakt haben. Und ich darf in Kontakt treten und ich darf zu ihm beten. Da konnte ich noch nicht lesen. Da konnte ich noch nicht theologisieren. Da konnte ich nur leben und in Begegnung treten und in Beziehung treten. Manche denken, man muss was im Leben erreicht haben, um in diese Begegnung zu Gott zu treten. Ich hatte mal bei einer Veranstaltungsreihe 2 Alkoholiker eingeladen. Die kamen. Und ich war dann im Gespräch mit ihnen nach der Veranstaltung. Und der eine sagte: Ja, ich bin viel zu schlecht für Gott. Und da sagte ich und dachte: Wie kommt er auf sowas? Und dann wurde mir bewusst, es war eine wohlsituierte Gegend. Und er beobachtete natürlich, wer alles in die Kirchen geht. Und er hat die schicken Autos gesehen. Und er hat die schicke Kleidung gesehen, die Menschen getragen haben. Und er hat automatisch daraus Schluss gefolgt, dass man im Leben was erreicht haben muss, um diesem Gott zu begegnen. Und Da ist das Schöne und die Botschaft von Weihnachten und die Botschaft von Maria und Josef und Jesus. Nein, Jesus ist nicht in der goldenen Kutsche vorgefahren am Tempel, hat nicht diesen roten Teppich überwunden, um dann dorthin zu kommen, sondern die Eltern waren zu arm, um das übliche Opfer zu bringen und sie durften das Armenopfer bringen. Er ist in armen Verhältnissen aufgewachsen. Und Jesus öffnet seine Arme ganz weit für die, die vielleicht nicht das dicke Gehaltskonto haben und nicht, wer weiß was, vorweisen können in ihrer Biografie, sondern öffnet die Arme für all die, die ihm begegnen wollen. Letzten Sonntag habe ich woanders gepredigt, es war ganz interessant, da kam dann ein jüngeres Pärchen und die sagten am Eingang zu mir, ob sie mal reinkommen dürfen, ob sie dazukommen können, sie wollen sich das mal anschauen. Und es gibt Menschen, die haben den Eindruck, du kannst diesem Jesus nur begegnen, wenn du auch Mitglied in der Kirche bist und darfst dann nur kommen. Und die Antwort Jesu ist, kommt alle her zu mir, da wird nicht geschaut, wo gehört jemand hin. Sondern es wird geschaut, bist du bereit, diesem Jesus zu begegnen? Ein Beispiel habe ich dazu mal gelesen von einem, der dann in der christlichen Musikszene relativ weit gekommen ist. Der wollte einen Zirkus besuchen. Und er sah ein Zirkuszelt, war unterwegs musikmäßig und sah das Zirkuszelt, dachte, da gehst du hin. Das war ein Zeltgottesdienst in einem Zirkuszelt. Und er hat in diesem Gottesdienst entdeckt, wow, dieser Gott, Jesus Christus möchte mir persönlich begegnen und er ist an diesem Abend zum Glauben gekommen und hat sich einiges für ihn verändert. Für uns die Frage an Weihnachten und auf dem Weg zu Weihnachten ist, sind wir schon diesem Retter begegnet? Wie stehen wir gegenüber diesem Jesus? Ich habe den Satz gelesen, das Wichtigste schreibt man auf einen Bierdeckel. Und das Wichtigste lässt sich so verkürzen. Und ich habe zu Hause einen Bierdeckel liegen lassen. Ist mir aber erst vorhin aufgefallen. Die EKHN, die Evangelische Kirche Hessen-Nassau, hat vor einigen Jahren mal so Bierdeckel verschickt, wo die Botschaft der Bibel, die Botschaft Gottes, ganz komprimiert drauf stand. Und da geht's um die Frage, wie sieht's aus in unserer Beziehung zu Gott? Wie sieht's aus in unserer Beziehung zu uns selber? Können wir uns so liebevoll annehmen und so wertschätzen, wie Gott uns liebt und wertschätzt? Und wie sieht's aus mit unserer Beziehung zum Nächsten? Komprimiert ist das noch in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Oder in der Hoffnung für alle anders übersetzt. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er mit euch allem anderen versorgen. Seid offen für die Begegnung. Maria und Josef erleben diesen Simeon und erleben, wie Simeon sich über diesen Jesus freut, über das Baby. Was wir nicht wissen ist, was Maria alles über Jesus bereits wusste. Sie hatte durch den Engel mitgeteilt bekommen, dass sie ein besonderes Kind bekommen wird, dass er der Retter sein wird. Er hatte von den Hirten mitgeteilt bekommen, was die Engel auf dem Feld ihnen erzählt hatte. Und es heißt dann so, dass sie diese Worte in ihrem Herzen bewegte. Und jetzt staunt Maria und staunt Josef über das, was Simeon sagt, was er über diesen Jesus mitzuteilen hat. Er ist der Retter. Ups, ich muss nur mit kalten Fingern versuchen, mein Papier zu wenden. Ups, geklappt. Jesus ist der Retter und bringt Rettung. Eine Botschaft, die komplett gegen den Trend der Selbsterlösung steht. Wenn wir uns anschauen, egal welche Ideologie, welche Weltanschauung, welche Religion, immer wird gesagt, du Mensch brauchst Veränderung. Da können wir mitgehen. Und dann kommt die Botschaft, du Mensch musst jetzt selber gucken, dass du dich veränderst. Und dass du irgendwie eine Gottheit oder eine Weltanschauung bedienst, damit du da einigermaßen plus minus null rauskommst. Und die Botschaft Jesu ist, ich bin nicht gekommen, um Forderungen an euch zu stellen. Ich bin nicht gekommen, um einen Katalog zum Abhaken euch zu geben, was ihr alles geleistet haben müsst in eurem Leben, dass ihr gerettet werdet. Sondern ich komme, weil ihr euch selbst nicht retten könnt, weil ihr euch selbst nicht erlösen könnt. Und deshalb bin ich Mensch geworden für dich, für jeden von uns. und biete diese Rettung an. Wir können über das Weihnachtsfest schon hinausblicken, über die Geburt Jesu. Wir wissen, was Jesus für uns getan hat, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist, um uns diese Gemeinschaft mit Gott möglich zu machen. Und jeder, der hinkommt und sagt, du kannst selber die Welt verändern und die Welt retten. Ich sage das immer so, wenn ich zum Unterricht gehe, zu meinen Kollegen, ich gehe jetzt wieder die Welt retten. Aber das ist natürlich eine Anmaßung. Wir werden es nicht schaffen, egal was wir tun. Und deshalb hat Gott uns die Hand entgegengestreckt und sein Herz geöffnet, um uns einzuladen in die Gemeinschaft mit ihm. Er lässt sein Licht leuchten für die Heiden. Auch das ist eine fantastische Botschaft. Glaube an Gott war damals noch relativ exklusiv gehalten und Simeon weiß schon drüber hinaus. Gott ist nicht ein Gott für ein paar Exklusive, sondern Gott ist Gott für alle. Und Jesus kommt für alle, um sie zu retten. Er lässt sein Licht leuchten über dem Volk Israel. Das heißt, Gott steht auch weiter zu seinem Volk und Simeon segnet Maria. Da sind wir an diesem Schlusspunkt. Also Maria entdeckt und saugt auf, was kann ich über diesen Jesus erfahren? Über mein Kind. Was ist noch alles ja, mit ihm vorgesehen? Wie wird sein Weg aussehen? Und es ist gut, wenn wir genauso neugierig sind und offen sind und uns fragen, wer ist dieser Jesus? Und was hat er mit uns vor? An Weihnachten feiern wir so oft das Baby. Und das ist auch gut und das ist auch schön. Aber hier bei dieser Begegnung mit diesem Baby Jesus, da weiß Simeon und da weiß der Heilige Geist, weiß Gott schon darüber hinaus, dass Jesus so bedeutsam für uns ist. Zum Schluss sagt Simeon, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt, doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Jesus polarisiert, er fordert heraus. Nicht jeder begreift die Botschaft. Und so sind einige, die begeistert sind und mit Freude erfüllt sein in dieser Freude erfüllt sind mit in dieser Begegnung, in dieser Beziehung zu Jesus Christus. Und es gibt andere, die sagen, nein, das ist eine Zumutung, ich will damit nichts zu tun haben. Ich hatte es einmal im Ethikunterricht, 10. Klasse. Ethikunterricht, da redet man nicht so viel von Jesus. Aber an einer Stelle dachte ich, doch, das ist ganz gut. Und ich habe auf diesen Jesus hingewiesen und ein Schüler sprang auf und rannte schreiend aus dem Raum raus. Und ich soll meine Klappe halten und nicht über diesen Jesus reden und so weiter. Da habe ich gedacht, was hat der für ein Problem? Jesus polarisiert, Jesus fordert heraus. Jesus stellt die Frage, wie stehst du zu mir persönlich? Und da gibt es nicht so ein, ja, schauen wir mal. Sondern es gibt ein Ja und es gibt ein Nein. Und wir stehen in dieser Herausforderung, wie wir uns positionieren. Und dann gibt es noch diese Ankündigung für Maria, dass durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das ist eine harte Sache. Wenn wir uns mal das Leben Jesu aus Sicht der Mutter anschauen, dann hat es seine Herausforderung, dann hat es seinen tiefen Schmerz. Maria ist den Weg mitgegangen bis zur Kreuzigung. Maria ist auch bei der Auferstehung dabei gewesen. Aber sie hat diese Höhen und Tiefen erlebt und auch das kann Teil des Glaubens und Christseins sein, dass wir durch Höhen und durch Tiefen gehen. Aber in den Höhen und den Tiefen erleben dürfen, dass Jesus uns begleitet, dass Gott uns begleitet. Psalm 23, Verse 4 bis 6 möchte ich abschließend vorlesen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Botschaft für Maria ist eine Botschaft der Freude. Die Botschaft für Maria ist aber auch eine Botschaft des Schmerzes. Und wir kennen den Lebensweg von Maria, wir kennen den Lebensweg von vielen anderen auch. Zum Schluss siegt die Freude und steht der Sieg Gottes und Jesu auch über den Tod. Ich möchte das Gesagte noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben es zu tun mit Maria und Josef, die Jesus in den Tempel bringen, gar nicht wissen, wer da auf sie wartet. Und da ist die Begegnung mit Simeon. Simeon, ein Mann, der tief im Glauben verwurzelt ist. Und ich habe so die Frage gestellt, wie sieht es bei uns aus, in unserem eigenen Leben? Was bedeutet uns Glauben? Und Jesus gekommen als Retter, als Licht, als Befreier, als Freudenschenker. Wie sehr haben wir das für uns schon entdeckt? Was bedeutet uns Jesus? Und Maria bewegte die Worte in ihrem Herzen. Wie bewegen wir die Worte Jesu in unserem Herzen? Wie bleiben wir dran, lernen dazu? Und zum Schluss auch noch dieses, in den guten Zeiten und auch in den herausfordernden, schwierigen Zeiten, in Trauer und Schmerz, auch da ist Gott dabei. Und Jesus ist den Weg bis in den Tod gegangen und begleitet uns. Und ich wünsche uns allen, dass wir in der Weihnachtszeit diesen Jesus immer mehr für uns entdecken, immer neue Seiten kennenlernen und Bekanntes vertiefen und dass diese Beziehung zu Jesus Christus das ist, was unser Leben prägt und auszeichnet. Amen.